finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Wertgeschätzt. Ich habe heute Besuch. Herzlich willkommen, Christian Underwood.
Ja, schönen guten Tag.
Freut mich, dass du hier bist und wir haben was Tolles mitgebracht. Und zwar erstmalig haben wir einen Gast mitgebracht, der ein Buch geschrieben hat und ganz frisch aus der Presse.
Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja. Und es passt auch zu uns. Und ich habe auch das Buch hier, Hoffnung ist keine Strategie. Und da werden wir gleich ein bisschen drauf einsteigen, uns ein paar Themen rausnehmen und mal gemeinsam diskutieren. Vielleicht ganz kurz zur Vorstellung. Du bist Co-Founder bei der Strategy Frame GmbH. Können wir gleich auch nochmal vielleicht erzählen, was das genau ist.
Genau, hängt relativ eng mit dem Buch zusammen.
Dann MBA-Coach bei der WAU und natürlich auch einen eigenen Podcast. Hoffnung
hat
ist keine.
Hat man heute so, ne?
Ja, also nee, nicht unbedingt. Also wir haben ja auch erst sehr spät angefangen, aber der Podcast Hoffnung ist keine Strategie. Wie lange machst du den?
Jetzt sind es 2 Jahre fast.
Ah ja, okay. Packen wir auch mit in die Shownotes, verlinken wir schön.
Sehr gerne.
Und stell dich doch einfach mal ein bisschen ausführlicher vor. Und
dann, ja, sehr, sehr gerne. Ja, Christian Underwood ist mein Name. Ich komme aus Düsseldorf und ich habe vor 2 Jahren angefangen mit dem Podcast Hoffnung ist keine Strategie. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Beratung, habe 15 Jahre lang Beratung gemacht und auch viele Unternehmen gegründet, also auch Unternehmer an der einen oder anderen Stelle. Und da ist uns einfach immer wieder aufgefallen, wie, ja, das Thema Strategie eigentlich immer falsch eingeschätzt wird, missverstanden wird. Da ranken sich so Geheimnisse drum und die wollten wir einfach mal entzaubern. Den Podcast mache ich nicht alleine, den mache ich zusammen mit Professor Dr. Jürgen Weigand von der WAU. Und im Zuge des Podcasts kam dann irgendwann auch die Idee auf, beziehungsweise auch der Hinweis von unseren Hörern, könnt ihr das nicht alles mal in ein Buch packen, dass wir das dann selber machen können?
Komprimierter.
Genau, nochmal ein bisschen komprimierter und auch ein bisschen klarer und anleitend. Und das war auch uns so ein bisschen Anliegen, weil ich sag mal, aus der Beratungspraxis kommt, weiß ich auch, die beste Strategie ist die, die man selber macht. Und das selber machen ist immer schwierig, das weiß ich, aber dafür mal eine klare Anleitung zu haben, denn es gibt so viele Strategiebücher auf der Welt.
Und die
liest man dann, aber dann passiert halt nichts mehr, ne?
Die sind halt sehr theoretisch. Ich habe mir schon einige Kapitel vorgenommen, bin noch nicht komplett durch, weil es auch letzte Woche erst frisch rausgekommen ist, aber ich hatte im Vorgespräch auch schon gesagt, wir werden einige Sachen adaptieren. Ein paar Dinge habe ich auch wiedergefunden, weil wir in unserer Datenstrategie auch ähnliche Elemente verwenden, aber es ist wirklich eine gute Ausgangsbasis, finde ich, um auch in die Umsetzung zu kommen.
Ja, vielen Dank. Also das soll's und der Untertitel heißt nicht umsonst, Unternehmensstrategie einfach machen. In seiner Doppeldeutigkeit. Ne? Also sie einfacher machen, dass es auch wirklich jeder versteht, aber dabei nicht die Komplexität ignorieren und gleichzeitig halt ins Tun kommen.
Okay, das ist ja das Wichtigste, weil viele halten sich ja immer fest, es dauert, man diskutiert.
Fangen deshalb gar nicht an. Ne?
Ja, aber das ist es halt. Ne? Einfach wirklich mal in die Umsetzung zu kommen. Mhm. Wenn wir über Strategie sprechen, ist das aufgrund des Wandels, wo wir uns gerade befinden, kann man die jetzt eigentlich noch machen? Oder wenn ich jetzt eine Strategie auflege, Zeitfenster, weiß ich nicht, 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, was sagst du, passt das überhaupt noch?
Wenn ich jetzt, wann dann? Also wenn ich jetzt in diesen Zeiten, wo Ressourcen knapp werden und wo, also Ressourcen auf der Supply Chain Seite sozusagen, komme ich bei Materialien, bei Themen, alles wird teurer, Energie wird teurer, das Personal, die Fachkräfte werden immer knapper und am Ende geht es bei Strategie machen ja darum, worauf ich mich konzentrieren soll oder was ich am besten auch nicht tun soll. Das heißt, ich habe nur beschränkte Ressourcen und die muss ich bestmöglich einsetzen und das ist insbesondere in diesen Zeiten ganz wichtig. Dann kommt der Zeithorizont, was angesprochen, in 3 Jahren bis 5 Jahren, das ist heute eigentlich so der Zeithorizont, wo die meisten Unternehmen auch mit uns ihre Halbwertszeit der Strategie festlegen. Das heißt ja aber nicht, dass man unterdessen einfach nochmal adjustieren kann und anpassen kann. Und dafür brauchst du verschiedene Elemente, um das einfach auch tun zu können.
Kommen wir gleich auch nochmal. Aber kann man zusammenfassen, Strategie ist einfach nochmal Fokussierung und die Chance auch für was Neues.
Genau, das ist die Chance für was Neues. Aber also Strategie ist, vielleicht bringen wir es so zusammen, ist es, klare Ziele zu haben und einen Plan wie ich diese Ziele erreichen kann.
Also mit konkreten Maßnahmen und dann hoffentlich auch in kleinen Schritten, weil wenn man natürlich das große Ziel hat, dann ist es ähnlich wie so ein Marathon, ich sehe nur die 42 Kilometer, aber die Leute trainieren ja auch dorthin und dann ist das ja auch machbar.
Absolut und wenn man das jetzt in drei Säulen und das da sind wir schon fast bei unserem Tool, in drei Säulen sagt, du musst wissen, wo du stehst. Ganz wichtig, ja. Denn sonst weißt du nicht, wie lang, ne, wie viel du trainieren musst, dass du den Marathon schaffst. Du musst dir ein klares Zielbild setzen und dann auch die Handlungsfelder, wo du anpacken musst.
Okay, jetzt bin ich ein bisschen ketzerig. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen länger dabei, Sicht aus dem Anwendungsunternehmen, aus dem Beratungshaus und jetzt hier selbstständig als Unternehmer. Ich habe immer noch Strategie, dann werden Beratungshäuser reingeholt, die großen, und dann wird eine Folienschlacht gemacht. Du lachst, ist das heute immer noch so? Oder?
Ja, klar. Da, also an den PowerPoint-Vorlagen hat sich relativ wenig verändert, das muss man sagen. Es gibt ein paar wenige, die schon irgendwelche fancy digitalen Teil-Tools einsetzen, aber nicht den gesamten Prozess digitalisieren an der Stelle. Und das heißt, am Ende ist Strategie dann immer noch PowerPoint und Excel und das ist dann doch nicht so beweglich und am Ende auch nicht mehr ganz zeitgemäß.
Okay, die Schwierigkeit, die ich damals da auch immer mit hatte, es war immer sehr, sehr viel an Informationen, sehr viel mit Fachbegriffen versehen und das Verständnis, also was will man jetzt konkret dadurch erreichen, das war nicht immer sehr schwierig. Klar, da hatte jemand vorne präsentiert, relativ lang, man hat auch mehrere Workshops gemacht, aber was mir dann nachher wirklich gehört, sind so konkrete Maßnahmen. Also wie ist dein Eindruck?
Struktur und Strategie-Hacks.
Also das ist definitiv der Fall und Strategie ist am Ende des Tages zum einen Lernprozess, weil ich viel über mich, mein Unternehmen und mein Umfeld lerne und gleichzeitig ist es auch ein großer Formulierungsprozess. Bei allen Zahlen, die ich brauche, um gut Strategie zu machen, ist es doch auch sehr, sehr wichtig, einfach klare Sprache zu haben.
Okay, und das Thema Change Management, spielt das dann auch eine Rolle? Weil ihr kommt ja mit Veränderung, also man führt ja keine Strategie, sondern in der Regel geht es ja um Verbesserung.
Wäre nicht schlecht, das stimmt. Ich komme klassisch aus dem Change.
Ja.
Und in der Beziehung, dass wir früher große Change-Programme umgesetzt haben, aber häufig selten klar war, warum man die umsetzt und mit welcher Zielsetzung, habe ich irgendwann mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, wo kommt das eigentlich her? Und so bin ich dann auch beim Thema Strategie eigentlich gelandet.
Okay.
Ja, und am Ende, Strategie machen heute im großen Teilen, bis auf wenige Ausnahmebereiche, vielleicht so automatisiertes Pricing bei Amazon oder so, machen immer noch Menschen, die diese Entscheidungen treffen. Und diese Menschen sind beeinflussbar, diese Menschen haben Interaktion untereinander und das ist immer ein Riesen-Change-Thema, dem das Ganze unterliegt. Und da sind so viele auch menschliche Dynamiken drin, die sollte man nicht unterschätzen.
Okay, du sprichst ja gerade von Menschen, die da mitarbeiten, das Ganze entwickeln. Welche Kreise brauche ich denn? Einmal intern in dem Unternehmen, weil es wird ja in der Regel von Führungskräften oder von den Entscheidern in die Wege, aber die brauchen ja auch Input. Das werden sie ja nicht ganz alleine schaffen. Und wen würdest du empfehlen, bräuchte man denn noch von außen?
Genau. Also ich komme mal klassisch, wie Strategie früher und auch heute im Mittelstand häufig noch verstanden wird. Da kommt der Chef, der hat am Wochenende eine tolle Idee, das ist jetzt die neue Strategie und alle müssen morgen in eine andere Richtung laufen.
Ja.
Das hält dann meistens auch nur 3 Wochen und dann ist die Idee auch wieder weg.
Ja.
Also hat relativ wenig mit Strategie zu tun. Was wir anraten, und es ist jetzt wirklich auch sehr große Praxiserfahrung bei uns an der Stelle, es muss einen klaren Strategiesponsor geben, der dafür gerade steht, das kann der Inhaber sein, mal mindestens einer der Geschäftsführungsvertreter an der Stelle. Am Ende muss der gesamte Vorstand, die gesamte Geschäftsführung dahinter stehen, aber einer muss der Sponsor für das Thema sein. Es muss einen Strategieprozessverantwortlichen oder Verantwortliche geben. Also deshalb geht auch eine Sponsorin natürlich, völlig klar. Und das ist schon mal wichtig, auch diese Aufteilung klar zu haben. So, jetzt geht es aber darum, wie kriegen wir jetzt den ganzen Input zusammen, wie kriegen wir das organisiert, verschiedene Perspektiven ans Feld. Und da ist auf jeden Fall die erste Führungsebene dann auch der erste Ansprechpartner. Ja. Das sind meistens so zwischen 8 und 12 Personen, der engste Kreis. Wenn wir den nicht dabei haben und der das nicht als seine Strategie wahrnimmt, dann geht es nicht weiter. Und das ist aber, ich sag mal, der erste Schritt, beziehungsweise in unserem Prozessmodell, die ersten 3 Prozessschritte.
Okay, ihr spricht ja von 3 Kernmodulen. Kannst du da nochmal das kurz erklären, was das für Module sind? Und,
Sehr gerne. Also wir haben den Strategy Frame, der besteht aus 3 Kernmodulen. Das ist zum einen das Thema Situationsanalyse, Zielbild und Handlungsfelder. Und um die sozusagen zu befüllen im ersten Schritt und nachher auch permanent anzupassen und zu adjustieren, haben wir 8 Prozessschritte, 8 Workflow-Schritte entwickelt. Das ist zum einen das Thema Planen des Strategieprozesses. Ja. Wird auch gerne vergessen, dass man den ja selber auch aufplanen muss. Ja. Und wenn man fertig sein will, das Thema Analysen fahren. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Fokussierung, also Ziele festlegen, Entscheidungen treffen. Dann das Thema Anpassung, also was muss ich an meiner Organisation anpassen? Das sind die ersten 4 Prozessschritte in der Entwicklung der Strategie. Und wenn wir in die Umsetzung gehen, dann gehen wir in die Kaskadierung von Zielen, ja, über verschiedene Unternehmensebenen hinweg. Dann haben wir das Thema der Transformation, denn das, und dann sind wir beim ganz großen Change im Zweifel, der dann da stattfindet. Dann haben wir das Thema Experimentieren, auch neue Geschäftsmodelle ausprobieren.
Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr spannend, auch für die Unternehmen mal zu gucken. Die haben ja alle Potenzial. Und also jetzt kommen wir vielleicht auch nochmal zu uns, Kontext Daten. Das wäre ja eine gute Gelegenheit, mal drauf zu gucken. Was kann ich denn machen, um halt auch auf was Neues? Also gibt ihr da auch die entsprechenden Impulse oder wie geht ihr da mit den Kunden um?
Also das ist eigentlich ein schönes Beispiel und es gibt den Ansatz der Dual Transformation Strategie. Das heißt zum einen mal das Kerngeschäft neu aufstellen, denn ich brauche ja am Ende des Tages auch ein bisschen Geld, wenn ich ein paar Experimente machen will, die werden mich erstmal Geld kosten. Ne? Ja. So, experimentieren kostet Geld, egal ob das jetzt R&D-Themen sind oder ob das neue Geschäftsmodelle sind. Und das ist dann das zweite Feld. Nur die werden häufig dann sehr im luftleeren Raum entwickelt, weil irgendwelche Dinge, die einem gerade Spaß machen. Wichtig ist dabei, auf Kompetenzen zu setzen, die man einfach entwickelt hat über den Zeitverlauf im Kerngeschäft und die man dann nutzbar machen kann für neue Geschäfte, für den Wachstumsmotor von übermorgen. Bestes Beispiel, das da auch immer rangezogen wird, ist das Thema Amazon, die ja dann einfach eine wahnsinnig große Cloud-Infrastruktur aufgebaut haben und die heute vermieten. AWS sind wir am Thema und damit verdient Amazon Geld. Mit den Produkten im Shop ist das eher überschaubar, glaube ich. Und
das haben ja viele nicht auf dem Schirm, sondern im Hintergrund, oder ist es ja sukzessive das neue Geschäftsmodell, was auch stetig wächst, das Cloud-Geschäft.
Absolut.
Ja, okay, verstanden. Wenn wir über die Strategie sprechen und ihr startet so ein Vorhaben, gibt es da so einen Zeithorizont? Wie lange muss das Unternehmen das Ganze einplanen, bis tatsächlich auch erste Maßnahmen? Und dann auch die zweite Frage direkt hinterher, wie lange begleitet ihr das Ganze?
Ja, also wir müssen gar nicht begleiten. Mit unserer Software, die wir gemacht haben und dem Buch, kann man auch einfach selber machen. Davon sind wir überzeugt, aber wir können gerne bei Bedarf natürlich Hilfestellung geben. Da haben wir auch ein Team an Strategiemachern am Start. Aber vielleicht zum Zeithorizont. So die Klassiker sind der Anruf, wir haben nächste Woche Strategieworkshop. haben Sie nicht noch zufällig Zeit und kommen Sie vorbei? Früher habe ich das immer abgelehnt, heute gehe ich da hin, dann wird's spannend an der Stelle, aber wenn ich nicht vorbereitet bin, wenn ich mir nicht ausreichend Zeit und auch dafür Ressourcen nehme, mich mit Strategie zu beschäftigen, wird es schwierig. Das heißt, wir kommen immer von hinten, wir fragen immer so, wann wollen Sie denn die neue Strategie Ihrem Team vorstellen? Ihrer Mannschaft, Ihrem Gesellschaftern, Ihren Banken, wann brauchen Sie denn was? Und ich sag mal, alles so unter 3 Monaten ist schon sehr knackig. Also es kommt natürlich ein bisschen auf die Komplexität auch des Unternehmens an, aber die Analysen brauchen einfach Zeit. Und wenn man die sich nicht nimmt, da kann man sich auch viel einkaufen, alles gut. Aber ich würde mal sagen, so unter 3 Monaten würde ich eigentlich nicht starten.
Und ich glaube, die große Herausforderung ist ja, aus diesem Tagesgeschäft sich diese Zeit zu nehmen. Absolut. Und wirklich auch die Person quasi, die daran teilnehmen, auch diese Kapazitäten auch zu geben. Weil so ein Strategieprozess lebt ja auch.
Genau, und der ist für viele nebenbei und nicht Kerngeschäft. Sprich, und in dem, was man halt nicht jeden Tag tut, ist man im Zweifel auch nicht so gut. Und das muss man halt auch ein bisschen üben, eintrainieren. Dafür haben wir ganz, ganz viele Sachen, unter anderem das Buch dann mit am Start. Ja. Aber dafür braucht man Zeit. Und Zeit ist einfach wahnsinnig wichtig, denn gute Gedanken, die kann man nicht übers Knie brechen. Und wenn man hier das Unternehmen für die nächsten 5 Jahre ausrichtet, sollte man sich besser mal die 5 Minuten nehmen, bevor man wieder operativ absäuft.
Definitiv. Und deswegen finde ich es aber trotzdem so sinnvoll, auch wenn ihr sagt, das Buch hilft plus eure Software, dass ihr dann das Ganze nochmal begleitet, weil man bewertet das vielleicht anders auch mit der Wichtigkeit, und dann ist es, glaube ich, auch nochmal hilfreich, wenn die Experten dabei sind und das Ganze mit durch die Tür schieben.
Genau, das kann man machen und das kann auch jeder für sich entscheiden. Also wir haben da auch ein Modell, dass wir sagen, wir sind permanent dabei, also sozusagen im Strategie-Coaching immer 2,5 Tage im Monat. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, wenn man das auch vergleicht mit großen Strategieberatungen, ist das ja relativ geringer Zeitaufwand. Da kommt man aber schon sehr, sehr weit. Oder wir sagen einfach, ihr braucht nur punktuell Unterstützung, wo er sagt, hier braucht ihr eine Formulierung oder ihr braucht Unterstützung beim Workshop. Ja. Dann ist das auch fein. Aber die die Hoheit über den Strategieprozess, die verlagern wir vom Berater zum Unternehmer, zum Geschäftsführer, ja, zum Vorstand. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, die Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, selbst mal alle Begriffe definiert zu haben mit denen da und nicht sozusagen am Ring durch die Manege geführt zu, ja, werden vom Berater. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Anliegen.
Klingt nach einem guten Prozess. Also was mich nochmal interessieren würde, es gibt ja auch den Teil der Analyse und dann sind wir ja halt auch bei dem Thema Daten. Dafür braucht es ja auch eine erfolgreiche Strategie.
Keine Strategie ohne Daten.
Ja, passt wunderbar auch zu unserem Podcast. Erklär doch mal, welche Datenbereiche für euch, also vielleicht kannst du das auch mal exemplarisch an einem Kunden erklären, ohne jetzt Detail zu gehen, aber dass man zumindest mal so einen praktischen Einblick bekommt, wie ihr das macht, welche Informationen sind wichtig, dass du uns mal so ein bisschen durch den Prozess da leitest.
Klar, sehr gerne.
Struktur- und Strategie-Hacks.
Also im Prozess, wie wir ihn empfehlen, wie wir ihn auch leben, ist es immer ein Mix aus quantitativen und qualitativen Daten, die wir versuchen zu erheben oder die der Kunde dann gerne auch selbst erheben kann oder sich einkaufen kann. Wir haben in der Situationsanalyse des Frames 6 Module und die beschreiben eigentlich ganz gut, ich sage jetzt mal zumindest mal, die Themenfelder, in denen wir Daten brauchen. Das ist zum einen das Thema Kunden, wenn nachher keiner kauft, bringt mir das alles nichts. Wenn ich nichts über meine Kunden weiß, nichts über deren Bedürfnisse und wie die sich verändern, wahnsinnig schwierig.
Also Customer Journey, richtig?
Ja, es kann die Customer Journey sein, aber auch zu wissen, welche Kunden kaufen heute nicht bei mir.
Okay.
Ja. Customer Journey ist schon teilweise vielleicht sogar ein Schritt zu weit. Aber wie verändern sich die Bedürfnisse der Kunden? Wie verändern sie sich? Und wie sind die überhaupt? Ja. Habe ich da mal hingeguckt, bin ich mal zum Kunden gegangen und hab mir das angeschaut.
Machen ja gar nicht mehr so viele. Also Zielgruppenkompetenz nennen wir das, dass man sich ganz stark damit auseinandersetzt. Und zwar so, also ich glaube, in der Regel weiß jeder, was die Probleme sind, aber was sind sie denn tatsächlich unter dem Eisberg? Also was hat derjenige persönlich entweder davon, so ein Produkt einzusetzen, das rauszukriegen und wirklich nochmal Marktforschung zu betreiben? Mhm. Haben wir vor kurzem auch nochmal komplett für unser Thema, obwohl wir schon seit 10, 15 Jahren dabei sind, aber wir haben nochmal die Gespräche geführt, weil man wird ja doch betriebsblind.
Das ist der Punkt, ja. Und man glaubt immer zu wissen, was die Kunden wirklich wollen. Ja. Und das Hinhören, ne? Das geht mit Zuhören los. Und das können unterschiedliche Dinge sein, das können Daten sein über die eigenen Kunden, quantitativ in irgendwelchen tollen Systemen erhoben. Ah, das ist meistens nicht so gut strukturiert, das muss man sagen.
Datenqualität wahrscheinlich auch nochmal.
Ja, die Datenqualität ist schwierig, häufig an der Stelle, selbst bei sehr, sehr großen Unternehmen. Qualitativ funktioniert das sehr, sehr gut. Einfach mal sprechen mit den Kunden. Ja. Bisschen strukturiert vielleicht auch, dann kriegt man einiges raus, wenn man denen mal sagt, hier komm, du kannst mal eine halbe Stunde mir erzählen, was du dir wirklich wünschst. Da kommen ganz, ganz tolle Themen oder so Customer Shadowing Themen, einfach auch mal hingehen, den Kunden begleiten, das ist ja auch durchaus mal möglich. Also das sind so verschiedene Themen, Marktforschung wäre natürlich auch eins, also da gibt es die unterschiedlichen Arten. Dann haben wir das Feld des Marktes, also was ist denn überhaupt mein relevanter Markt, in dem ich mich bewege?
Ja.
Und das in der geografischen Natur, aber auch in der Segmentierung der unterschiedlichen Dinge, die ich anbiete. Und wie ist denn überhaupt das Marktpotenzial? Und das ist so ein schönes Beispiel. Ich habe da auch mehrere Kunden betreut und es ist eigentlich immer das Gleiche. Die schätzen dann so ihren, und das ist Schätzen, Bauchgefühl, ganz dicker Daumen, der Marktanteil. Das kann man ganz einfach berechnen. Gibt es eine schöne Formel auch im Buch oder man googelt die einfach mal. Google kann da wirklich weiterhelfen. Aber wenn man dann zum Beispiel gar nicht weiß, wie viele Kunden gibt es denn überhaupt in meinem Markt, sage ich mal, in Deutschland? Wie viele Krankenhäuser gibt es in Deutschland? Ja. Wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe, das für Krankenhäuser relevant ist und ich weiß, und Patientenbetten, das sind Daten, die sind zugänglich. Die sind öffentlich zugänglich. Die Daten von Krankenhäusern sind öffentlich zugänglich. Wo die stattfinden, kann man sich einfach einkaufen, ist gar nicht teuer. Dann aber im eigenen CRM-System nur die Hälfte zu haben und zu behaupten, man hat irgendwie 50% Marktanteil. Dann stelle ich mal die Frage, ob das so wirklich der Fall ist. Ne? Also von den Kundenbedürfnissen zum Thema, wie viel Potenziale gibt es denn überhaupt? Das theoretische
Potenzial. Ja, zählt da auch zu den eigentlichen Kundenwert auch zu berechnen, weil der ist ja dann auch nochmal relevant, wenn ich später die Strategie ausrolle und ich möchte zum Beispiel Marketing machen, brauche ich ja auch Informationen, was
wie viel Volumen meines Produkts kann ich jetzt hier, weiß ich nicht, pro Krankenhausbett oder pro, pro Klinik absetzen. Ja, genau, das sind dann, sind dann die verschiedenen Themen oder wie viele Jeans werden grundsätzlich so verkauft, in welchen Altersgruppen. Das lässt sich aber relativ schnell, da ist auch keine hohe Mathematik, das schaffe ich sogar, von daher habe ich da Hoffnung. Das dritte Feld ist das Thema Wettbewerb. Grandios, einfach schon mal, wenn man im Führungsteam fragt, wer sind denn eure Wettbewerber? Da kommt wird dann, das, fragen wir drei Leute, kriegen wir 20 Antworten, ne? So.
Ist aber auch aufwendig, so eine Wettbewerbsanalyse zu fahren und zu schauen. Also, macht man auch nicht mal eben in 5 Minuten.
Nee, aber mal in 5 Minuten sich zumindest mal überlegen, wer ist wirklich eine Alternative für meinen Kunden und welche Kunden kaufen bei dem, die nicht bei mir kaufen. Dann kommt man, dann nähert man sich schon mal an. So Themen, wie ist die Profitabilität meines Kunden, meines Wettbewerbers oder sowas, ne? Welche Preisstrategien fährt der auf den einzelnen Produkten?
Ja, das wird schon schwieriger, ne?
Da wird es schon schwieriger, aber da kann ich auch sagen, also insbesondere auch beim Thema Markt und so haben wir einen Partner zum Beispiel mit an Bord, die Cedura aus Bochum, die haben Metacrawler, die können das relativ einfach zu einem sehr schmalen Taler, können die das zur Verfügung stellen. Wir sind in digitalen Zeiten und meistens auch mal eine nette Studie findet man, wenn man ein bisschen rumgoogelt, kommt man schon sehr weit, aber man kann auch wirklich ganz präzise, spezifische Daten haben und dafür muss man keine 100.000 Euro bezahlen.
Okay, das heißt ja, wenn die Unternehmen da diese Quellen angebunden hätte, dann würde das eure Arbeit natürlich deutlich erleichtern.
Klar, das, aber was heißt unsere Arbeit?
Die Arbeit des Kunden. Die Arbeit, wenn er das
macht. Er muss es am Ende des Tages, muss er es selber machen, denn er muss die Erkenntnisse selber gewinnen. Nur wenn er die selber gewinnt und das, ich sag mal, Analysen kann man sich auch von großen Beratungshäusern einkaufen, das ist für die ja auch schon lange ein großes Geschäftsmodell an der Stelle, aber die Erkenntnis daraus zu ziehen, die Daten zu interpretieren.
Das ist, glaube ich, also wir nennen das immer Data Storytelling, also die Daten liegen wenn der Weg einigermaßen gut läuft, dann schaffen sie es, die Daten zu überführen. Die kommen in eine Datenplattform ein, hatten eine Konsolidierung, dann werden da Berichte drauf gemacht, Dashboards oder Standardberichte, aber dann wirklich mehr draus zu machen, damit meine ich nicht KI oder Co., sondern wirklich anfangen, was leite ich denn ab? Welche Empfehlungen sind das? Da tun sich wirklich immer noch sehr, sehr viele mit schwer mit dem Ganzen.
Ganz genau. Und dafür haben wir einfach auch ein paar Modelle im Buch, sowie im Tool, wo man wirklich mal mit relativ einfachen, auch visualisierbaren Tools dann diese Daten versuchen kann zu analysieren. Da muss man kein großer Excel-Crack für sein. Ja. Das geht relativ, relativ einfach. Das sind jetzt 3 Module. Ich weiß, es sind 6, ist relativ viel. Aber es gibt ja noch ein bisschen mehr. Es gibt noch Trends.
Ja.
Ne? Und zwar Trends, muss man auch wissen, welche sind denn relevant für mich? Wo müssen wir denn eigentlich schon längst was tun? Wo schauen wir uns das nochmal an? Oder welche sind auch wirklich völlig irrelevant für uns? Ganz, ganz wesentliches Thema ist auch ein Datenthema. Absolut, ne? Gibt's ganz tolle Anbieter, da kann man sich das einkaufen oder nachrecherchieren, irgendwelche Trendreports für die eigene Branche können sehr, sehr spannend sein. Dann haben wir das Thema des allgemeinen Umfelds, in diesen Zeiten wichtiger denn je, ne? Wir haben Inflationsthemen, das Geld wird immer teurer, sich zu leihen, die ESG-Auflagen steigen, also ganz, ganz viele Themen im allgemeinen Umfeld, ich sag mal, das sind die makroökonomischen Voraussetzungen. Meines Spielfelds, auf dem ich mich bewege. Und am Ende haben wir dann auch noch die eigenen Daten. Jetzt könnte man sagen, das ist am einfachsten. Ja. Ich habe es ja schon fast in jeder Podcast-Folge gestellt, immer die Frage danach, womit verdient ihr wirklich Geld? Und dann wird es gefährlich. Ne? Deckungsbeitrag 3 kann dann der wenigste noch ausrechnen. Und man hat irgendwie so viele 1000 Produkte. Und da steckt dann so viel drin, es ist alles so verworren, man kriegt es eigentlich schon gar nicht mehr richtig raus. Und sich dann aber einfach mal mit so einer doch relativ einfachen Leitfrage zu beschäftigen und dann auch die eigenen Daten verfügbar zu machen auf der Ebene.
Das ist aber das Schwierige daran. Also diese Komplexität, es ist einfach komplex. Die Daten liegen in ihren verteilten Systemen. Das, wir nennen mal Datensilos dazu. Und die Herausforderung ist wirklich, auch erstmal eine Datenkultur zu schaffen. Weil es gibt dann Bereiche, die horten die. Die wollen die dann erstmal nicht rausgeben. Dann dieses Data-Mindset zu schärfen, also wirklich zu sagen, diese Daten können nicht nur dem Bereich helfen, sondern auch dem Unternehmen. Und auch wenn ihr die Strategie dann umsetzt und ihr habt Trends oder datengetriebene Geschäftsmodelle, dann muss ich mich einfach auch öffnen. Ich muss aber auch die Belegschaft abholen und sagen, wenn wir das jetzt machen, dann haben wir halt eine Informationsgrundlage, die sorgt auch dafür, dass wir bestimmte Wertschöpfungsprozesse uns genauer angucken. Und ich glaube, da tun sich die Unternehmen schwer. Wie ist denn dein Eindruck zum jetzigen Stand? Was findest du vor in den Unternehmen? Sind die da schon ziemlich gut aufgestellt, setzen entsprechende Software-Systeme ein oder sind wir da immer noch in der Welt der Excel-Dokumente?
Also es gibt ja heute eigentlich keinen mehr, der nicht irgendeine Software am Start hat. Aber selbst im ganz großen Laden ist Excel dann immer noch King. Es ist leider so, weil auch durch die Komplexität der Systeme und ja auch der nicht vorhandenen Interoperabilität oder Anschlussfähigkeit der einzelnen Systeme ist Excel häufig noch das Tool der Wahl auch in Controlling-Bereichen, um einfach irgendwelche Zahlen, die der Vorstand braucht, um steuern zu können, Entscheidungen treffen zu können, überhaupt sichtbar zu machen. Und das ist definitiv Realität. Und das ist egal, ob wir hier in großen, selbst börsennotierte Konzerne gehen, da ist das teilweise der Fall, oder bis runter bis zum kleinen Mittelständler.
Ja, finde ich, wir haben das Thema ja auch öfters, ich will das auch gar nicht verteufeln, nur schlimm finde ich, wenn dieser Prozess zu manuell ist und zu fehleranfällig und auch da den Zeitfaktor einfach deutlich erhöht. Und das dann das Thema, wo wir eben drüber gesprochen haben, sich letztendlich die Erkenntnis aus den Daten zu ziehen, dass die meisten sich dann nicht darauf konzentrieren, sondern dass der Controller doch den Schwerpunkt eher auf die Datenintegration zieht. Und
genau, richtig. Und gar nicht darum, worum geht es überhaupt, was wir herausfinden wollen. Deshalb sage ich, wie kann man denn mit dem Buch jetzt auch hier Daten analysieren? Ja. Es geht sehr einfach. Ich muss wissen, was ich wissen will. Ja. Dann kann ich mir die Zahlen schon besorgen, die ich brauche. Und am Ende ist das dann ein kleiner Dreisatz.
Ja, okay. Siehst du das denn, bist du optimistisch, dass die Unternehmen das so langsam erkannt haben, weil wir sind ja im Wandel, also das heißt, wir müssen viel, viel schneller auf Ereignisse reagieren. Genügend Beispiele, Lieferengpässe. Ich habe jetzt vor kurzem noch eine Podcast-Folge über das Thema Nachhaltigkeit ESG gemacht, da kommt ja auch einiges.
Das ist fast jede zweite bei uns mittlerweile, ja.
Ja, und ihr werdet sicherlich auch solche Themen, gerade in Strategiefragen, ist das bestimmt, glaube ich.
Geht ja heute nicht mehr ohne.
Genau, und wie ist deine Einschätzung?
Ich würde mal sagen, es führt jetzt langsam für keinen mehr der Weg dran vorbei, keine Strategie zu haben. Also bisher war Hoffnung das Prinzip. Wir haben ja Geschäftsmodelle, die sich teilweise vor 100 Jahren etabliert haben, die sogar Weltkriege überstanden haben. Da war immer irgendwie genug Markt da. Man musste nur halbwegs das Produkt produzieren, das lief dann schon. Man musste sich eigentlich keine Sorgen machen. Und das merken jetzt auch viele Mittelständler, die da in der Nische sind, das ist irgendwie vorbei. Weil die alte Kosten, also Dinge, auf die man sich immer verlassen konnte, wie den Lieferanten, der das immer zum guten Preis rübergeschoben hat, der Absatzmarkt, der immer da war, da kommt jetzt irgendwie ein Startup, das macht das irgendwie alles ganz anders für die Hälfte. Und plötzlich sind diese ganzen Gewissheiten, die 20, 30, 40 Jahre, das, ja, ich sag mal, heute auch bestehende Geschäftsführungsgenerationen erlebt haben und die von ihrem Erfahrungswissen ja auch leben und Entscheidungen treffen, das gilt nicht mehr. Und deshalb glaube ich, ist es allerhöchste Zeit. Wer den Gong noch nicht gehört hat, der muss jetzt schon schneller laufen.
Ja, das heißt, wieder ganz am Anfang, wir müssen in die Umsetzung kommen. Was würdest du denn jetzt Unternehmen raten, die wissen, okay, wir müssen jetzt was tun? Also was wären jetzt die konkreten Schritte,
Du meinst außer Podcast hören und Buch kaufen?
Du hast ja vollkommen recht. Das ist ja, also wir sagen ja auch am Anfang, sich zu informieren, sich vielleicht mit anderen Unternehmen austauschen, die ein, zwei Schritte weiter sind. Also ich bin jetzt kein Freund davon, sofort mit Software zu starten. Also die sollen erstmal schauen, was wollen sie denn? Also erstmal nach innen zu gucken. Das ist ja wichtig, erstmal zu schauen, was haben wir denn auch von den Leuten, von den Skills. Da brauche ich auch keine Berater für, sondern einfach mal zu gucken, was habe ich denn vorliegen? Und dann kann ich mir Impulse von außen holen. Und ich finde, was ganz gut ist, ist der Austausch mit anderen Unternehmen, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, jetzt müssen wir auch tatsächlich was tun. Und dann kann ich mir auch die Expertise holen. Dann habe ich einfach ein klares Bild, weil ich finde, aktuell ist es sehr, sehr schwierig. Nehmen wir mal das Thema Software. Der Markt ist riesig. Da weiß ich doch gar nicht am Anfang, was ich, und dann ist es doch ganz gut, mal auch mit anderen zu sprechen. Da gibt es ja vielleicht auch mal neben SAP und Co. vielleicht auch andere Systeme, die hilfreich sind. Und deswegen finde ich den Austausch erstmal ganz gut. Und natürlich hilft natürlich auch Podcast, so wie ihr den macht, wie wir den machen, weil wir klären ja auch und geben viel, viel Content. Aber was passiert dann? Also was ist da?
Ja, klar.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Ich sag mal so, ne, es braucht, am Ende brauchst du immer ein bisschen Schmerz, dass man in Bewegung kommt.
Das ist es,
das ist so. Ohne den Schmerz, da tut keiner was. Ja. Also sich zu verändern, wenn man in seiner Komfortzone da jahrelang unterwegs ist, das wird nicht passieren. Das heißt, ohne den Schmerz keine Bewegung. Und dann brauchst halt auch einfach mal Offenheit, das ist das Allerwichtigste, Offenheit und Mut und mal zuhören. Gerne auch anderen Unternehmern zuhören, ne, man ist natürlich auch ein bisschen in seiner Blase. Man sollte dann aber auch nicht einfach nur mal links und rechts schauen und dann sagen so, Alter, hier die Metzgerei benutzt irgendwie das System, ja, das geht doch auch für uns und das kostet nur 5 €, let's go. Ja. Das ist auch nicht immer zielgerichtet an der Stelle, so das dann übers Knie zu brechen, so ultra pragmatisch sich das Ganze vorzustellen. Wichtig ist, sich erstmal zu überlegen, wo wollen wir denn dann auch hin? Also was soll uns das Ganze denn bringen?
Ja.
Und viele in der Unternehmensführung, auch viele Mitarbeiter wissen ja häufig, wir haben keine Strategie. Die Mitarbeiter fragen auch häufig, was ist denn unsere Strategie? Ich brauche mal einen Rahmen, dass ich auch weiß, wie ich handeln kann. Das nervt Geschäftsführer und Unternehmer immer ungemein. Die werden dann auch immer ganz ungeduldig, weil sie die dann doch irgendwie nicht haben, obwohl das Geschäftsmodell ja schon lange funktioniert. Implizit gibt's die irgendwie, ne? Aber man hat sie halt noch nie mal sauber aufgeschrieben und sich einfach mal damit zu beschäftigen und das auch mal aufzuschreiben und zu reflektieren. Das ist wichtig. Ja. Also Offenheit zu haben, mal neue Dinge anzugehen. Einfach mal hinschauen.
Genau, den Blick über den Tellerrand. Was sind denn jetzt eure nächsten Pläne? Das Buch ist frisch veröffentlicht. Was passiert jetzt? Also du wirst wahrscheinlich nicht den einzigen Termin wie heute haben, sondern wie geht's jetzt weiter?
Ja, genau. Ja, wir promoten natürlich das Buch, völlig klar. Wir machen weiterhin Podcast. Wir schaffen das noch nicht ganz jede Woche. Wir sind jetzt so bei 3 Podcast-Folgen im Monat. Wir haben auch noch einen englischsprachigen Podcast gestartet jetzt vor kurzem.
Hope also habt ihr Strategy.
2? Genau, wir haben im Prinzip 2. Okay. Wobei wir gesagt haben, für andere Sprache brauchst du dann auch nochmal einen eigenen Kanal.
Ja.
Deshalb gibt's den jetzt auch seit kurzem, sind erst 3-4 Folgen drauf, aber das machen wir auch. Aber nein, wir haben die Software gestartet.
Genau, also, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ja. Wir haben ja jetzt auch komplett vernachlässigt. Also wie gesagt, das Buch wird nochmal verlinkt, aber ihr habt ja auch ein Stück Software geschrieben. Kannst du mal erklären, was das genau ist und was auch die Benutzer oder die User von dieser Software auch haben. Und was euer Antrieb auch gewesen ist, da auch noch zusätzlich zu dem Buch, was ja auch schon Arbeit ist, sowas auch noch umzusetzen, weil wir haben auch eine Software entwickelt. Das kostet Zeit und Geld, das Ganze.
Ja, wir haben auf Kooperation gesetzt, deshalb haben wir nicht ganz so viel Zeit und nicht ganz so viel Geld gebraucht, sondern auf Bestehenden kann man ja auch manchmal aufbauen. Das ist ganz wichtig. Nein, warum haben wir das getan? Ne? Natürlich kann das Buch eine Komplexität in einer gewissen Weise abbilden, je nach Unternehmen. Und es ist ja auch ein Prozess, in dem viele Menschen zusammenarbeiten. Und in diesen digitalen Zeiten, wenn es da keine Software für gibt, dann weiß ich nicht. Ne? Also wir wollen ja auch PowerPoint und Excel ein bisschen ablösen. Ja. Natürlich geht es nie ganz ohne, vielleicht auch nicht bei uns. Aber das Ziel war für uns, den Leuten wirklich eine klare Handlungsanweisung zu geben. Und wo lernt man das am besten? Man lernt es nicht, wenn man sich ein Video anguckt, wenn man in der Uni mal gesessen hat, ein Buch gelesen hat und dann vielleicht nochmal in dem Moment, wo ich sage, jetzt mache ich Strategie, nochmal die 3 Folien raussucht, wo man in Harvard oder weiß ich nicht wo einen Kurs gemacht hat. Das bringt einen nur bedingt weiter. Ne? Und das ganze Wissen ist eigentlich schon längst weg. Das heißt, ich muss das Wissen in dem Moment bekommen, wo ich es brauche, im Moment der Anwendung. Das nennt sich Workflow Learning. Es gibt auch sozusagen einen Ansatz, das ist der 5 Moments of Need, also der Bedarfsmoment, in dem das passiert. Und dafür hat ein Unternehmen aus Stuttgart, die Know-How AG, Partner von uns, die haben eine super Software entwickelt, das ist Ask Delphi, kommt für unterschiedliche Lernthemen heute zum Einsatz, in vielen großen Unternehmen schon. Ist das schon im Einsatz auch total etabliert und deshalb muss man nicht from scratch anfangen. Der Ansatz ist großartig. Ja. Wir setzen da mit unserem Content, unserem Wissen auf, den wir ja auch unter anderem aus dem Buch hatten und haben das einfach auch nochmal völlig neu strukturiert und in diese Struktur des Workflows, des klaren Prozesses mit 8 Schritten, mit den Unterschritten, mit vertiefendem Wissen. Also jeder hat ja auch eine andere Voraussetzung, wenn er an so einen Prozess geht. Es gibt einen, der hat das schon 10-mal gemacht.
Und
der hat es noch nie gemacht.
Die wollen halt begleitet werden, geführt werden und dann hilft natürlich auch
und deshalb ist das schon, System. Das ist schon sehr, sehr stark geführt. Natürlich, am Ende des Tages ist es Arbeit und man muss sich damit auseinandersetzen und man muss auch die Gehirnzellen anstrengen. Das wird einem nicht abgenommen. Ja. Aber wenn man sich 1:1 jetzt mal, ich sag jetzt mal, an diesen Prozess hält, und das sind ja auch alles total intelligente Menschen, ne? Wir setzen ja auch wirklich auf darauf, dass unsere Kunden, wir glauben ja auch an die, die machen ja auch ihr Geschäft, das machen die ja richtig gut. Also können die das auch, die brauchen nur die richtige Hilfestellung. Und das war die Idee der Software. Dazu bieten wir dann natürlich auch noch punktuell unsere Strategiemacher als Berater mit an und auch noch Drittsoftwareanbieter, wie zum Beispiel das Thema Marktdaten, was man reingießen kann oder.
Okay, was passiert? Der Kunde hat das jetzt erfolgreich umgesetzt, seine Strategie auf den Weg gebracht. Jetzt muss sie ja umgesetzt. Habt ihr vor, an eurer Software so ein Ökosystem noch dran zu machen, damit man halt mit anderen Systemen dann tatsächlich auch nochmal gewisse Dinge softwaregestützt auch umsetzen kann.
Ja, haben wir tatsächlich auch, genau. Also wir haben für verschiedene Anwendungen, wir sind jetzt ja gerade auch erst gestartet, dafür haben wir schon ganz coole Partner. Wir haben zum Beispiel für das Thema OKR-Tracking, also Objectives und Key Results, Ziele und Schlüsselergebnisse in unserem Frame, ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und wenn du auch vom Anpassen der Strategie sprichst, funktioniert das über die Zielebene. Jetzt haben wir gesagt, der Markt für OKR-Tools, der ist schon so gigantisch groß, das ist so ein Wettbewerb. Sollen wir jetzt noch ein neues Tool erfinden und das auch noch bei uns reinflanschen? Nein, haben wir einen super Partner gefunden. Die Kollegen von GTM Hub, eine der größten OKR-Plattformen, sind exklusiver Partner bei uns geworden. Und da können unsere Leute erstmal auch mit unendlich Lizenzen, wenn sie bei uns Lizenzen haben, dann auch erstmal einfach wirklich starten und das weitermachen. Aber wir begleiten sie dann trotzdem, denn nur dann das reine OKR-Tool zu haben, reicht unserer Meinung nach auch nicht aus. Denn Strategieumsetzung ist nicht nur OKR, da gehört noch wesentlich mehr dazu. Und das haben wir im Workflow dann auch als Wissen parat, um den Leuten dann da weiterzuhelfen.
Das klingt wirklich spannend. Ich denke, dass durch die Verwendung immer mehr Impulse dann auch kommen. Das heißt, die Plattform wird sicherlich auch leben zukünftig. Ne?
Das ist das Ziel, genau. Wir müssen ja aber auch schauen, was kommt am Ende als Geschäftsmodell wirklich raus. Ne? Wir verkaufen zum einen natürlich User-Lizenzen. Ja. Natürlich haben wir ein bisschen Upsell im Beratungsbusiness. Das will ich auch gar nicht verhehlen. Das wird es auch brauchen, ne? Den Blick von außen für den einen oder anderen, der das will. Und dann natürlich auch die passenden Partner. Aber wer hat denn heute Zeit, genau diese Partner alle suchen zu gehen für seinen Strategieprozess? Man will sich doch gar nicht jetzt hier durch die Gegend googeln für jeden kleinen Scheiß. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen die Partner, die wir gut kennen. Ja. Und wir wissen, es passt eins zu eins in den Prozess und unsere Kunden haben dadurch einen Mehrwert. Erstens kriegen sie es billiger und sie kriegen genau das, was sie brauchen in dem
Moment. Wir haben einen Ansprechpartner. Also das ist, dann muss man sich auch zu fokussieren und wie du sagst, die richtige Auswahl treffen und dann ist das eigentlich auch eine Win-Situation für den Kunden. Genau. Man muss nicht sich am Markt auf die Suche machen, hat dann unterschiedliche Leute.
Ja, und
Leute
wir haben auch unseren Fokus. Ja. Ne? Unser Kerngeschäft ist sozusagen durch den Prozess zu begleiten, sei es mit Buch, sei es mit Tool, sei es mit den Workflow-Schritten und dann das auch vielleicht noch auszugestalten. Aber wir werden jetzt keine Market Intelligence Software selber bauen. Das ist ein Feld für sich. Das Thema OKR-Tracking ist ein Feld für sich. Wir haben noch einen Simulationspartner mit an Bord, XinBlue, an der Stelle, wo man ganz, ganz tolle Sachen machen kann, das Management auch auf die Situation zu trainieren mit Business Wargaming. Und das sind alles so eigenständige Themen, die können wir gar nicht from scratch neu erfinden.
Okay. Klasse. Also erstmal Glückwunsch für das tolle Buch. Wie gesagt, hat mir schon sehr gut gefallen. Dank, ich werde jetzt noch die nächsten Tage nutzen, um es fertig zu lesen. Wir verlinken das Ganze und wenn man sich mit dir vernetzen möchte, LinkedIn, ist das okay?
LinkedIn ist am allerbesten,
ja.
Funktioniert ziemlich gut, ja.
Ja, finde ich auch. Ein tolles Netzwerk und dann packen wir alles rein und vielleicht hören wir uns im halben Jahr nochmal und dann kann man mal erzählen, wenn jetzt auch die Kunden damit auch gearbeitet haben, wieder das Feedback. Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren.
Ja, klar, sehr gerne.
Und dann holen wir das nochmal nach.
Ja, absolut. Würde mich freuen. Alles. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen in unseren Podcast.
Ja, sehr gerne.
Denn das Thema Daten ist ja für unsere Kunden mindestens genauso wichtig wie für deine Kunden das Thema Strategie. Von daher folgt da die Einladung noch für nächstes
Jahr. Vielen Dank. Ja, super. Macht's gut. Eine schöne Woche noch und dann war das für euch ein toller Podcast.
Super, vielen Dank. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.